Ja, dann würde ich jetzt die anderen Referenten aufs Podium bitten zu unserer abschließenden Diskussion. Es ist natürlich am Ende einer solchen Tagung unmöglich, in kurzer Frist Ergebnisse zusammenzufassen, aber erlauben Sie mir zum Einstieg in dieses Podium vielleicht doch ein paar, wirklich nur ein paar symptomatische Beobachtungen. Die eine Frage, die man sich am Ende einer solchen Tagung stellt, ist natürlich, wie gehen eigentlich Vertreter unterschiedlicher Fächer und Disziplinen mit dem Katastrophenbegriff um? Und wenn ich die letzten zwei Tage Revue passieren lasse, dann habe ich doch den Eindruck, dass es ein paar Leitmotive gibt, mit denen man sozusagen Unterschiede markieren kann. Ich habe von Herrn Timmer gelernt, dass strenge naturwissenschaftliche Vorgehensweisen und ein strenger naturwissenschaftlicher Umgang mit dem Katastrophenbegriff viel zu tun hat mit der Verifizierung und Falsifizierung von Annahmen in Modellen, dass es viel um die feinen Umschläge geht, aber auch um den Anspruch der Vorhersage. Ich habe von Herrn Richard gelernt, dass in der Praxis der Blick auf die Lokalität ganz entscheidend ist und dass wir in der Praxis eigentlich selten idealtypisch abgetrennte Katastrophen haben, sondern eher ein Szenario, in dem die Katastrophe neben der Krise und dem Konflikt steht. Ich habe in den sozialwissenschaftlichen Ansätzen und vor allen Dingen bei Herrn von Thadden gesehen, wie schwierig die Vorhersage für den Finanzökonomen ist, weil er immer mit der Eigenlogik und der Eigenlogik in der Reaktion von Akteuren zu rechnen hat, mit vielfältigen Rückkopplungen innerhalb des Systems. Was rational auf der Mikroebene ist, kann irrational auf der Meso- oder Makroebene sein. Und ich habe schließlich in den, wenn Sie mir diese Kategorisierung erlauben, in den geisteswissenschaftlichen Ansätzen bei Herrn Walter und bei Herrn Utz viel über die kulturelle Bedingtheit von Begriffen gelernt, mit denen wir immer umgehen, wenn wir über Katastrophen sprechen. Begriffe wie Vertrauen, Begriffe wie Sicherheit, wie Risiko, im weitesten Sinne auch Begriffe wie Gemeinschaft und Gesellschaft. Das ist die erste Beobachtung, also es gibt unterschiedliche Konnotationen von Katastrophenbegriffen. Die zweite Beobachtung, wer über Katastrophen spricht, spricht über das Verhältnis von Natur und Kultur, über den Wandel dieser Kategorien in der Zeit und die Differenz dieser Kategorien in Räumen. Und es macht eben doch einen großen Unterschied, in was für einem Referenzsystem Natur oder Kultur wir uns befinden, ob wir uns innerhalb dieses Systems befinden oder außerhalb. Denken Sie an Begriffe wie Schuld, Bestrafung, Buße, Verantwortung. All diese Begriffe funktionieren nicht ohne diese Referenzsysteme. Ich glaube aber, dass diese Referenzsysteme auch noch in einer zweiten Hinsicht sehr wichtig sind, wenn es nämlich um Erklärungsmodelle geht. Die Liste von drei Begriffen, die ich Ihnen anbiete, ist sicher nicht komplett, aber ich glaube doch, dass Teleologie, Kausalität und Kontingenz drei Modelle sind, mit denen wir immer wieder operieren, wenn es um die Erklärung von Katastrophen geht, und dass sie sich historisch sozusagen abwechseln, haben wir in den letzten zwei Tagen ja auch gelernt. Der dritte Punkt ist, wer über Katastrophen spricht, spricht über das Verhältnis zwischen Prozessen, Strukturen und Ereignissen. Es ist kein Zufall, ich erinnere nochmal an das Referat von Herrn Richards, dass wir es selten mit idealtypisch abgetrennten einzelnen punktuellen Katastrophen zu tun haben, sondern eher mit einer Katastrophe, die eine vielleicht schon andauernde soziale oder wirtschaftliche Krise kulminieren lässt oder die im Kontext von Konflikten stattfindet. Aber es gibt bestimmte Leitmotive, mit denen man die Katastrophe vielleicht doch gegenüber dem Krisenbegriff und dem Konfliktbegriff abgrenzen kann. Und auch die folgende Liste ist selbstverständlich unabgeschlossen und tentativ. Aber mein Eindruck ist doch, dass Katastrophen eher punktuelle, plötzliche, momentan unabsehbare und außeralltägliche Ereignisse sind, dass sie bestimmte Vulnerabilitätsschwellen voraussetzen und dass sie eine gewisse Systemrelevanz bedeuten für politische, für gesellschaftliche, für wirtschaftliche, für kulturelle oder für technische Systeme. Sie müssen in irgendeiner Form die Frage stellen, ob das System überlebt oder nicht. Und damit verbunden ist die Tatsache, dass Katastrophen immer Effizienzkrisen sind. Das heißt, ein System kann sich beweisen oder es zeigt, dass es der Krise nicht gewachsen ist. Also Katastrophen sind immer auch Tests, sind Effizienzkrisen für Systeme und dass sie tragende Regel vertrauen. Viertens, wer über Katastrophen spricht, spricht über das Verhältnis zwischen Ereignis und Repräsentation. Wir haben sehr viel gelernt über die kommunikative und die mediale Konstitution der Katastrophe. Wir haben viel gelernt über die Veränderung von Aufmerksamkeitskriterien, von so etwas wie Publikumsökonomie. Wir haben viel gelernt von der Eigendynamik dessen, was man die Fiktion der Krise oder der Katastrophe und eben das Katastrophenszenario ausmacht. Und natürlich bedeutet die mediale Verbindung zwischen Betroffenen, Augenzeugen, Zuschauer und Voyeuren auch, dass die Grenzen zwischen der Katastrophe und dem Katastrophenszenario an manchen Stellen, zumindest auf der medialen Ebene, scheinbar permeabel werden. Fünftens, wer über Katastrophen spricht, spricht über das Neuaustarieren des Verhältnisses zwischen Erfahrung und Erwartung. Viele der Begriffe, mit denen wir in den letzten zwei Tagen operiert haben, Risiko, Vertrauen, Vorsorge, Prävention, Resilienz, Versicherung, Rückversicherung etc., bedeuten ja nichts anderes als eine Form der antizipierten Zukunft. Ohne diese antizipierte Zukunft kein Risiko, kein Risikomanagement, keine Prävention, keine Resilienz. Katastrophen bedeuten, dass man über das Verhältnis zwischen Erfahrung und Erwartung sich neu klar werden muss. Und schließlich sechstens, Katastrophen bedeuten eine eigenartige oder sie dokumentieren eine eigenartige Spannung zwischen lokaler Gemeinschaft auf der einen Seite und global imaginierter Gesellschaft. Es gibt eine eigenartige Spannung, die mir über zwei Tage aufgefallen ist, zwischen dem Holismus, dem Universalismus, der Deutung all dieser Ereignisse auf der einen Seite und der individuellen Erfahrung, die sozusagen zu ganz anderen Ergebnissen, etwa lokalen Solidaritäts- oder Schutzgemeinschaften führt. Und diese Spannung mag vielleicht auch erklären, warum die Repräsentation, warum die mediale und die kommunikative Konstitution der Katastrophe so wichtig ist. Man könnte argumentieren, dass Kommunikation und Medialität im Grunde genommen zwischen diesen beiden Extremen der individuellen Erfahrung und dem globalen Voyeur dauernd vermittelt. Das sind einige Beobachtungen gewesen, von denen ich glaube, dass sie auch vielleicht hilfreich sind zur Anregung der Diskussion. Wir hatten ja am Anfang dieser Sektion ein bisschen provokativ auch die Frage gestellt, welche Funktion haben Katastrophen eigentlich für politische, soziale, kulturelle Systeme und sind sie, das ist vielleicht auch eine Frage gewesen, die in den Papieren doch nochmal zur Sprache gekommen sind, sind Katastrophen in diesem Sinne quasi notwendig? Sind sie notwendig, um Begriffe wie Entwicklung, Fortschritt oder Evolution in irgendeiner Form zu aktualisieren? Wir würden jetzt so vorgehen wie auch in den anderen Sektionen, zunächst jedem Sprecher nochmal die Möglichkeit geben, auf andere Papiere Bezug zu nehmen und dann die Diskussion nochmal ins Plenum öffnen. Und wir würden vielleicht anfangen mit Herrn Walter, der, glaube ich, auch Französisch spricht, aber sich über englische und deutsche Fragen freut, und wir machen dann Rückübersetzungen, damit alle sich gut verstehen.
Moi, j'ai été extrêmement intéressé par notamment la communication de Peter Hood sur les représentations littéraires. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté pendant ces deux jours sur la valeur de connaissance que représente la littérature et l'art en général. Je pense que l'art, la littérature sont une forme de connaissance des catastrophes qu'on a un peu tendance à négliger en étudiant surtout les rapports techniques, en attendant les avis des experts scientifiques. Alors que très souvent, dans la littérature et dans l'art, il y a une sorte de prémonition des événements, Et je pense qu'on devrait, dans nos sociétés ultra technicisées, revaloriser ce savoir littéraire et artistique, qui est une forme de connaissance aussi valable que la connaissance scientifique. J'ose aller jusque-là. C'est ce qui m'a particulièrement frappé. Et puis, bien sûr, dans les communications de la deuxième partie de l'après-midi, je pense que ces questions climatiques évidemment sont tout à fait fondamentales aujourd'hui. Alors, dans quelle mesure on peut véritablement tirer des conclusions, des leçons à partir de l'étude des sources anciennes, c'est un énorme problème. Et peut-être que là encore, on a tendance à exagérer la valeur de ces sources anciennes qui mériteraient d'être critiquées de manière extrêmement serrée. Et j'ai un peu de peine personnellement à faire des courbes à partir de données très anciennes et de les raccrocher à des observations très contemporaine, parce qu'on est quand même dans des domaines très différents. Les données anciennes, elles sont reconstituées. Les données sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est des données qui correspondent à des mesures. Alors, comme on a besoin, bien sûr, des mesures, il est quand même toujours très délicat de transformer en mesures des données qui sont purement, au fond, qualitatives. Ça, c'est des observations que je voudrais faire en même temps question à mes collègues.
Soll ich das Votum von François Walter noch kurz zusammenfassen, oder haben Sie das? War das? Okay. Also es sind zwei Punkte. Das erste, die Beobachtung Literatur, Kunst als Dokumente, aber mehr als Dokumente über Katastrophen. Es ist eine Form von Wissen, das nach François Walter eben wesentlich unterschätzt wird oder wurde, dass man also stärker einbeziehen sollte. Das war sein erster Punkt. Und der zweite Punkt betraf vor allem die zwei weiteren, das letzte Referat, die Frage, wie man aus historischen Daten, die einen anderen Status, einen unterschiedlichen Status haben als moderne Messungen, nun wirkliches und sicheres, extrapoliertes Wissen sozusagen gewinnen kann, wie man also dieses alte Wissen quasi in eine Beziehung setzen kann zum aktuellen Wissen, wie unterschiedlich eben diese Daten sind. Und er postuliert, dass man da auch sehr quellenkritisch sein müsse. Das so ungefähr. Also jetzt spreche ich sozusagen im eigenen Namen, aber würde natürlich gerne auch einige Punkte aufgreifen, auch Punkte, die Herr Leonhard eigentlich schon angesprochen hat, schon sehr synthetisch angesprochen hat. Mir ist aufgefallen eben auch, dass die Frage ist eigentlich, in welchem Geltungsrahmen wir argumentieren, wenn wir von Katastrophen sprechen. Ist die Katastrophe sozusagen die Panne in einem System, das sich dank dieser Panne auch regeneriert? Ist also der Geltungsrahmen das System, und zwar das funktionierende System? Oder ist es, und ich neige eher dazu, müsste auch ein Stück weit meine eigenen literarischen Argumente da nochmals wiederholen, ist es eine Frage der kulturellen Interpretation, die offensichtlich immer auch schon eigentlich mit Pannen respektive mit Katastrophen rechnet. Das heißt, wir haben ja etwa festgestellt, auch beim Beispiel von Japan, das Herr Böser gebracht hat, wie stark die japanische Kultur Erdbeben integriert hat, wie sie also eigentlich nicht vom Ausnahmefall lebt, sondern in gewisser Weise ist das schon Teil des Systems geworden. Und dazu gehören, dass das eben so überhaupt möglich ist, dazu gehören die ganzen kulturellen Interpretationen davon, die Diskurse, die dazu gehören, bis zu den Lernprozessen, bis zum historischen Erinnerungsereignis, also bis zur historischen Erinnerung, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, der dann auch zur Frage nach dem Status dieser spezifischen Quellen führt. Also kurze Anmerkung zum Erdbeben von Tokio von 1923, 1. September. Das hat zu einer spezifischen Form der Erinnerungskultur auch geführt in Japan, so dass am 1. September jährlich auch rituell die Leute zu Fuß nach Hause gehen in der Vorbereitung des Falles, dass dann die Metro nicht mehr funktioniert. Also das ist eine Form des Erinnerungsgangs sozusagen, den ich sehr spannend finde, weil es einerseits Erinnerung ist und andererseits Training sozusagen und damit eigentlich das, was ich nun wirklich Kultivierung der Katastrophe nennen würde. Also das heißt nochmal, Gesellschaften haben Katastrophen, was hätte ich gesagt, nötig, zumindest haben sie sie integriert. Und insofern, und das ist dann auch eine Frage an Herrn Oeser, denke ich eigentlich nicht mehr, dass wir unterscheiden können zwischen Natur- und Technikkatastrophen. Ich würde Ihnen da doch diese Frage nochmal stellen wollen. In der Auswirkung, in der Wahrnehmung, in dem, was das Individuum, aber auch die Gesellschaft lernt oder auch nicht lernt dabei, ist das ja offensichtlich, zumindest in der Moderne eben, eigentlich nicht mehr unterscheidbar. Also Deichbauten, wir haben es im letzten Beitrag gesehen, zeigen ja genau diese Form der Kulturalisierung, der Grenzziehung und dort spielt sich das ab an der Grenze des Deiches, an dieser Grenze, die eben auch entwickeln sich Kulturen, entwickeln sich Gemeinschaftsformen, das Gleiche könnten wir natürlich genauso gut für die Alpen sagen. Also ist das eigentlich immer schon Teil der Kultur und man sieht ja schließlich auch in der aktuellen Katastrophe in Japan, dass es nicht mehr so leicht zu sagen ist, ob das denn eigentlich eine Naturkatastrophe ist, wenn nun eben dieses Atomproblem droht. Also ich denke, dort hat sich diese Unterscheidung eigentlich ein Stück weit überholt. Andererseits würde ich dann gerne auch noch, aber das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, eben über den Fragezusammenhang von Katastrophe und Fortschritt, Katastrophe und Evolution nochmal sprechen. Das denke ich wäre noch ein anderer Punkt, denn es ist ja nun die Frage, ob wir nicht selbst wiederum in eine Art Fortschrittsglauben verfallen, der auch in seiner Weise blind ist, wenn wir die Katastrophe als Element einer Langzeitentwicklung, Fortschrittsperspektive sehen. Ich sage das vielleicht jetzt noch etwas pointiert. Sie haben das in der Evolutionssicht so gesagt, also eben für die beispielsweise der berühmte Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht haben soll, sei ja langfristig eben ein positives Ereignis gewesen für die Entwicklung dann unserer Spezies. Da würde ich nur sagen, ja, dann müssten wir auch die Dinosaurier fragen, was sie davon halten.
Darf ich darauf antworten? Zunächst einmal möchte ich Ihnen bestätigen, dass dieser Unterschied zwischen technischen Katastrophen und Naturkatastrophen eigentlich nur eine programmatische oder praktische Angelegenheit ist. Und zwar eben deswegen, und das ist der einzige Unterschied, dass man eben von Naturkatastrophen in dem Sinne nicht sprechen kann, wenn man den Menschen und seine Interpretation ausklammert. In der verobjektivierenden Naturwissenschaft redet man von kurzfristigen, plötzlich eintretenden Ereignissen. Und Sie haben ja selbst und auch Herr Walter hat auf dieses Zitat von Frisch gebracht, die Natur kennt keine Katastrophen, nur der Mensch, der überlebt. Und das ist völlig gleichgültig, ob es technische Katastrophen sind oder sogenannte Naturkatastrophen. Das heißt also, das ist so eine praktische Unterscheidung, um also auch die Schuldzuweisung. Bei technischen Katastrophen ist das ja relativ leicht. Da findet man immer einen schuldig. Und dann findet man auch eine Möglichkeit, dass solche Katastrophen eben wie Herr Bergmann gesagt hat, ein Generatoren für sozialen Wandel sind und für, wie Herr Glaser gesagt hat, für technische Erneuerungen. Also in dem Sinn wurden ja eigentlich von sehr vielen Referaten diese positive Bedeutung oder ja fast sogar notwendige Bedeutung von Katastrophen für die Entwicklung, jetzt neutral gesagt, oder die Evolution festgestellt, wobei man nicht von vornherein bewertend vorgehen kann. Denn ich habe auch bei diesem Untergang der Dinosaurier, habe ich mich auch immer gefragt, was denken sich die Dinosaurier über diese Entwicklung? Und in dem Fall ist es ja so, als Evolutionist muss man sich ja die Vorstellung machen, dass eben der Mensch, der Homo sapiens, eben auch in die Reihe der Evolution der Lebewesen hineingehört und nicht also sozusagen der Höhepunkt einer Entwicklung darstellt, sondern in gewissem Sinne natürlich ja. Schon Darwin hat darüber nachgedacht, dass der Drang nach Erkenntnis, also die kognitiven Fähigkeiten, die natürlich auch biologisch begründbar sind, durch eben neurobiologisch begründbar ist, durch dieses komplexe und große Gehirn, das sich fast sprungartig entwickelt hat in der Hominidenevolution. Das hat also zu einer Art von kognitiven Fähigkeit geführt, die sonst nirgendwo in der Lebenswelt vorhanden ist. Aber Darwin sagt auch mit Recht, und das ist der große Punkt, dass die moralische Entwicklung des Menschen nicht parallel gelaufen ist mit der kognitiven und mit dem Erkenntnisgewinn des Menschen. Und dann kann man sagen, also was ist wichtiger? Der kognitive Fortschritt, den es auf jeden Fall gibt, und auch der technische Fortschritt, oder der moralische Fortschritt? Und in dem Sinne, Darwin hat von einer neuen Theorie des Sündenfalls des Menschen gesprochen. Weil man durch die kognitiven Fähigkeiten etwas erzeugen kann, dass man eben für Kriege und Katastrophen benutzen kann.
Ich fühlte mich angesprochen durch Herrn Walter wegen der Frage der Verlässlichkeit der historischen Quellen zunächst einmal. Das ist eine fast schon stereotype Frage, die wir immer wieder gehört haben und hören. Zunächst völlig klar, ich habe es ja gesagt, das oberste Prinzip ist die Quellenkritik und der hermeneutische Zugang. Also das, was die Geisteswissenschaften hier in der Textanalyse entwickelt haben, ist ein Grundprinzip, ein Grundverfahren, das natürlich es heute in der Kürze der Zeit nicht darstellen konnte. Ein zweiter wichtiger Filter für die Bewertbarkeit klimatischer Aussagen ist dann allerdings auch der Klimakonnex. Also ein milder Winter in Lausanne und ein milder Winter in Zürich kann keinen eiskalten Winter in Freiburg zur Folge haben. Das ist einfach ein gesamtgroßräumiger Konnex, der sich aus den verschiedenen Klimagegebenheiten heraus ergibt. Zudem hantieren wir auch, wie alle, die wir eigentlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgehen, mit dem Prinzip der Unschärfe. Das haben Sie vielleicht gesehen, die eine Zeitreihe, die 1000-Jahr-Reihe, war hinterlegt mit so einem grauen Band. Das war das Unschärfeband, das wir durch entsprechende Monte-Carlo-Simulationen bewertet haben. Und ich glaube, es ist eine gute Praxis, auch gerade bei den Katastrophen und gerade auch bei den Fragen von Folgen, dieses Unschärfeprinzip etwas stärker in den Vordergrund zu rücken. Wir waren letzt bei einem Mastermodul an der ETH Zürich tätig und da waren einige Vertreter der Versicherungswirtschaft zugegen, die dann gesagt haben, uns interessieren ja im Prinzip nur noch diese Tails, also diese Extreme am Rande. Das ist das, was für die Versicherungswirtschaft heute wichtig ist. Und wenn man fragt, wie wahrscheinlich werden die Dinge, dann wird man heute sagen, gerade auch nach Fukushima, rechnen Sie mit dem Schlimmsten, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Und jetzt inhaltlich weg von diesem angefragten Themenkreis, finde ich persönlich sehr wichtig, in der Frage, wie systematisch sind Katastrophen angelegt, dass man sich genau anschauen sollte, welche Pfade Katastrophen nehmen. Nehmen wir mal die Erdbebensequenz, die ja jetzt nicht nur Fukushima betraf, sondern zuvor Haiti, davor Chile und zwischendurch auch noch Neuseeland. Und je nach den Ausstattungen oder den Assets im Kontext jetzt von Livelihood oder von Resilienzkonzepten sind doch die Entwicklungspfade völlig anders verlaufen. Nicht in Haiti kam es zum völligen Downgrading. Da hat tatsächlich dieses große Erdbeben sehr viel Tote gefordert, aber es hat eine Region getroffen, nämlich Haiti, die eher schon von einer Bad Governance geprägt war, schlechte Infrastruktur, es hat zu Plünderungen geführt, zu Exzessen wie Vergewaltigungen, es ist die Cholera dazugekommen und obwohl eine mediale, globale Gemeinschaft 1 Milliarde gespendet hat in relativ kurzer Zeit, anders bei der Überschwemmung in Pakistan, wo man dem bösen Land kaum mit Hilfsmaßnahmen bei den großen Überschwemmungen geholfen hat, ist dieses in eine Downgrading-Spirale weitergelaufen. Fukushima hat natürlich, obwohl die einzelnen Katastrophen so diese kleinräumige, plötzliche Beschreibung tatsächlich verdienen, natürlich globale Wellen geschlagen. Wir haben es bei unserem Wahlverhalten gemerkt. Das wird sich weiter noch in der Wirtschaft niederschlagen. Und die Frage ist dann, wenn man das projiziert, was wird sein, wenn Tokio getroffen sein wird? Und es wird kommen. Was ist, wenn Los Angeles getroffen sein wird? Und es wird kommen. Und was tun wir, wenn Neapel getroffen wird innerhalb der EU? Oder was passiert mit Istanbul? Weil die Dinge sind wahrscheinlich und sie sind eigentlich auch überfällig. Das sind Dinge, die man heute sicherlich anders sehen muss. Das waren bisher auch immer solche statistischen Spiele, kann man schon fast sagen. Aber sie sind einfach viel plausibler geworden, viel näher gekommen. Und für den systemaren Kontext, es gibt auch eben dieses Downgrading und Kollaps, um mit Jared Diamond zu argumentieren. Es ist nicht nur die Innovation, wir haben jetzt relativ viel positive Akzente gehört, obwohl natürlich für die Menschen, die da betroffen sind, das schon den Chaos bedeutet. Und ich glaube, es gibt beide Pfade. Und die Pfadabhängigkeit ist eben von Ausstattungen, eben den Assets, finanzieller Möglichkeiten, Wissen, Preparedness, all diese Dinge, die wir ja in diesem Vulnerabilitäts- und Resilienzkontext diskutieren, ganz stark vorgegeben. Und das ist wiederum eine kulturelle, soziale und natürlich auch wirtschaftliche Prägung.
Darf ich noch was dazu sagen? Ein paar an Ihre Aussagen. Gerade die unterschiedliche Stellung jetzt oder die unterschiedliche Konstitution des heutigen Tokio gegenüber dem von 1923. Es war für mich faszinierend zu sehen, also wie ordnungs- und diszipliniert eben auch Evakuierungen erfolgen. Aber nun weiß man, selbst dann, wenn man sehr genaue Prognosen machen könnte für das Eintreten eines Erdbebens in Tokio, dann ist es ja die Frage, was tut man? Man kann doch eine so und so viele Millionen von Einwohnern besiedelte Stadt nicht evakuieren. Und wohin? Das heißt, und selbst dann, wenn man das könnte, würde das Eintreffen eben eines Erdbebens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur vorausgesagt werden. Und es wäre die größere Katastrophe, wenn man Evakuierungen durchführen würde, nämlich eine wirtschaftliche Katastrophe ungeheurer Art. Und das ist auch schon bei kleineren Städten der Fall, als es diese Millionenstädte wie Tokio und Istanbul sind. Wohin soll man die Menschen bringen und wie lange würde es dauern? Das sind alles Fragen, die eigentlich ungelöst sind.
Okay, danke schön. Dann beginnen wir mit der Diskussion mit dem Publikum. Gibt es eine Frage? Ja, da ist eine Frage.
Ich habe eine Frage an Herrn Walter. Und zwar hatten Sie von dem dritten Modus gesprochen, dass er möglicherweise jetzt auch fehlgeschlagen ist oder fehlschlagen wird. Sehen Sie das eher als Problem des Modells, dass also das unzureichend ist? Oder liegt es vielleicht eher an den Menschen, die das nicht leben? Also die einfach diese Risiken nicht richtig einkalkulieren. Vielleicht, um die Frage noch ein bisschen weiter zu öffnen, wir haben im Bereich der Atomkraft den Fall, dass solche Sachen mal gut gehen. Wir haben aber auch das Problem, dass sie mal schief gehen. Wäre es nicht geschickt, auch die Katastrophen mit einzubeziehen, die gar nicht eingetreten sind? Also beispielsweise eine Technik, die wir nicht mal fehlerfrei abschalten können, ohne irgendwelche Sicherheitsleinen zu reißen. Wenn es natürlich dann auch mal schief geht, wie in den beiden bekannten Beispielen oder drei, vier bekannten Beispielen.
Oui, cette question du troisième modèle, j'avoue, est plutôt une question rhétorique pour terminer la communication, de laisser planer une sorte de doute sur ce qui va arriver, puisque on s'est bien rendu compte durant ces deux jours de colloque que la grande difficulté, c'est, et tout le monde l'a admis, on ne peut pas prévoir quelles sont les catastrophes nouvelles qui vont nous arriver, mais on sait très certainement qu'il y aura de nouvelles catastrophes. Alors, laisser les choses un peu ouvertes en remarquant tout de même que tous les derniers événements depuis 5 ou 6 ans nous ont montré qu'on était totalement incapable de maîtriser des crises à travers ces recettes pourtant dont on parle beaucoup, qui ont été celles du principe de précaution, par exemple. Est-ce que le principe de précaution a permis effectivement de maîtriser mieux des événements ou de prévoir des catastrophes? Et alors aujourd'hui, on peut dire que non, que le principe de précaution dont on a fait une sorte de dogme n'est pas mieux adapté que d'autres stratégies à maîtriser vraiment les événements, les catastrophes. Enfin, on nous a montré hier le problème de la grippe porcine, où c'était effectivement une catastrophe dans la gestion de la crise. Et puis maintenant, on est confronté à ces catastrophes majeures, dont on parle beaucoup, le Japon en particulier, et on se trouve complètement dépassé, démuni par rapport à ce type de catastrophe. Et c'était dans cette perspective que je laissais entendre que, au fond, les choses vont encore changer, qu'on va trouver encore d'autres moyens, d'autres scénarios pour essayer de mieux maîtriser ces aléas et ces événements impondérables.
Vielleicht nur ganz kurz, also dieses dritte Modell, das François Walter ja vorgestellt hat und das er Risikovorsorgegesellschaft nennt, das scheint ihm eben durch die Erfahrung der letzten paar Jahre in Frage gestellt. Das Prinzip der Vorsorge ist eine Art Dogma geworden, das aber offensichtlich nicht reicht, wenn neue, andere Ereignisse eintreten, die man nicht vorgesehen hat. Oder wenn die Bewältigung der Katastrophe so chaotisch abläuft, wie beim Beispiel der Schweinegrippe, von dem gestern die Rede war. Also darauf spielt er an. Und insofern wäre die Frage, ob dieses dritte Modell nun auch wieder überholt ist, ob man neue Modelle suchen, entwickeln müsste, die vielleicht auch mit dem Alea, also dem Zufall, noch viel stärker rechnen als die Vorsorgegesellschaft.
Ja, sind da weitere Fragen? Ja, bitte, Herr Nebel.
Ich habe eine Frage an Herrn Glaser. Was ich mich gefragt habe, wie kalibriert man denn die Berichte, die man in den Aufzeichnungen findet? Denn ich stelle mir vor, die Beschreibung des Wetters hängt doch stark davon ab, was die Leute auch jeweils in ihrer Lebenszeit kennengelernt haben. Und das heißt, irgendwo braucht man da, denke ich, doch eine Kalibrierung, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, durch andere Sachen, wie durch biologische Aufzeichnungen oder so.
Und auch erstmal, die Menschen waren Agrare. Gesellschaften oder Teilnehmer einer Agrargesellschaft, die waren es gewohnt, draußen zu arbeiten und haben ganz dezidiert vor allen Dingen phänologische Ereignisse aufnotiert, also Aufgang bestimmter Baumarten, die Dauer eines Regens, den Endetermin und. Und die waren sich sehr bewusst, insbesondere wenn es dann zum Beispiel die Vorsteher eines Klosters waren, die das Zufrieren eines Teiches über Jahre hinweg immer wieder aufgeschrieben haben. Das ist einmal das eine. Die Leute waren sehr versiert im Umgang mit Wetter und Witterung, weil sie ständig draußen waren. Sie haben erkannt, dass der Boden aufgrund der Trockenheit anfängt aufzubrechen und haben das notiert. Und sie haben das auch verglichen mit dem Jahr vorher und dem Jahr davor und dem Jahr davor. Das heißt, sie haben schon auch so etwas wie eine Normierung ihrer Aussagen versucht. Und die nutzen wir selbstverständlich. Das Zweite ist, dass wir einfach auch eine große Menge von Daten haben, die sich zeitlich überlappen und die inzwischen, das sind wirklich tausende von Informationen, sich einfach im Sachverhalt verdichten lassen. Selbst wenn einer vielleicht übertrieben hat oder sich aus irgendwelchen Gründen in eine bestimmte Szenariostimmung hat hineinschreiben wollen, dann fällt er eben als sozusagen unsicherer Kadett aus dem Gesamtbewertungsschema heraus. Also die schiere Datenmenge ist auch ein weiteres Kriterium für die Güte der einzelnen Aussagen.
Ja. Weitere Fragen? Ja.
Ich hätte ein paar kurze Fragen an die Herren Utz, Oeser und Glaser auch. Herr Utz, wie kommt es, dass in den Schweizer Katastrophenliteraturen bisher der Kernschmelzunfall in Luzens überhaupt keinen Niederschlag gefunden hat, der 1979 stattfand? Herr Oeser, wäre es nicht etwas überzeugender, wenn man schon Österreich sozusagen an die Spitze der technologischen Evolution stellt, weil sie Zwentendorf nicht angeschaltet haben, wenn dann nicht Atomstrom in größerem Umfang aus der Tschechischen Republik und der Schweiz importiert würde? Und Herr Glaser, passiert es Ihnen jetzt eigentlich, wenn Sie haben diese unglaublich eindrucksvollen Daten da gesammelt, dass dieselben, die vorher Sie kritisiert haben, aus anderen Gründen jetzt dann sagen, ah ja, ist ja alles schon mal da gewesen, kann also gar nicht so schlimm sein, sind halt so Ausreißer, ne? Also sowohl die Fluten als auch die Trockenperioden.
Ja, ganz kurz, also Sie spielen auf ein Nicht-Ereignis an, das heißt, es war durchaus ein Ereignis, aber es ist effektiv verschwunden, fast verschwunden, jetzt wieder aufgetaucht. Die Schweiz hatte in den 60er Jahren begonnen, das waren Industrieinteressen natürlich, wollten einen eigenen Typus von Atomreaktoren entwickeln. Sie hat dann in einem Westschweizer Hügel eine Kaverne gebaut und dort einen Versuchsreaktor betrieben, der effektiv durchgebrannt ist. Und das ist also, das war ein halbwegs ein GAU, würde man heute sagen, allerdings in einem sehr kleinen Format, weil es nur ein kleiner Versuchsreaktor war, aber trotzdem, man hat effektiv dann, man musste diese Kaverne dann während Jahren verschließen und hat sie erst in den letzten 10 Jahren ausgeräumt. Historische Ironie vielleicht, es ist jetzt, also diese ausgeräumte, leergeräumte Kaverne ist jetzt das Depot des Kantonsarchivs des Kanton Waadt, also dort lagen Kulturgüter ein. Das soll jetzt offenbar sicher sein für die nächsten paar tausend Jahre. Also das, aber Sie haben völlig recht und das ist eben eine selektive Wahrnehmung, die ich sehr wichtig finde, die ich jetzt übrigens auch sehr spannend finde, kann dann Ihnen gleich das Wort dazu geben, dass in den Diskussionen um den Bau von Atomreaktoren in der Schweiz diese Erdbebenfrage eine sehr viel geringere Rolle gespielt hat. Und darum haben wir vielleicht auch diese 5 Meiler, die wir jetzt haben. Übrigens, Fessenheim ist zum Teil von Schweizer Unternehmen finanziert. Also das ist auch noch ein halbes Schweizer AKW, nicht ein halbes, aber immerhin. Und das, denke ich, hat etwas zu tun mit einer enormen selektiven Wahrnehmung, die eben andererseits dann dazu führt, dass man beispielsweise eben Risiken von, die periodisch wiederkehren und die ein langes kulturelles Gedächtnis auch erzeugt haben, wie Hochwasser und insbesondere Lawinen, die ja immer eigentlich sehr lokale Ereignisse sind, dass man die dann unglaublich überbewertet. Also die Wahrnehmung, die kulturelle Wahrnehmung prägt dann das eine, überschätzt sozusagen das eine und verdunkelt damit auch das andere. Eben im konkreten Fall die Erdbebenbedrohung in der Schweiz, die ist ganz klar unterschätzt.
Ich darf gleich fortsetzen und stimme Ihnen völlig zu. Ne? Ich wollte auch keine Glorifizierung der österreichischen Verhältnisse hier bringen, sondern nur darauf hinweisen, dass natürlich so etwas nur, also der Ausstieg aus der Kernkraft, dass das nur funktioniert, wenn es alle machen. Denn auch bei uns war das zwar der Wille des Volkes so und der Wille vieler Wissenschaftler, auch Naturwissenschaftler und Techniker, die erkannt haben, dass diese Technologie nicht wirklich beherrschbar ist. Aber auf der anderen Seite war es ja so, dass selbst nach dieser Volksabstimmung, die mit relativ geringer Gewährt, mit relativ geringer Art durchgegangen ist, dass die Politiker im Grunde genommen noch ein paar Jahre lang sozusagen diesen Bau warm gehalten haben und immer noch erwartet haben, also dass diese Volksabstimmung irgendwie vergessen wird und dass man ja Milliarden, ne, Schilling jedenfalls, ne, dort hineingesteckt hat und dass es so und so viele also Posten und Stellen, ne, die schon vorbereitet waren. Es wurden 4 Geschäftsführer und so weiter bestellt und für die war das natürlich eine Katastrophe. Einer davon hat sich sogar selbst umgebracht, ne, als nach 1986 die Sache klar war, ne, Tschernobyl und so, dass man also das Volk nicht mehr betrügen konnte. Aber das ist ein ständiger Betrug jetzt, der durchgeführt wird aus rein wirtschaftlichen Gründen, dass es eigentlich lächerlich ist, ne, wenn man bei Zwentendorf aussteigt und gleich in der Nähe, ne, Atomstrom importiert, ne, auch wenn man es gar nicht notwendig hat. Ne.
Ich habe die eigenartige Situation, dass ich in der Tat mit meinen Erkenntnissen in beide Richtungen missbraucht werde. Also es gibt ein Klientel, das immer wieder sagt, ja, in 1000 Jahren so arbeiten Glaser, das sieht man ja ganz klar, es war alles schon mal da. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion sagt, oh, man sieht ja da ganz deutlich, dass selbst aus Sicht der letzten 1000 Jahre der Klimawandel etwas Neues ist. Und beide haben eigentlich recht. Das ist auch das Schwierige dabei, nur zur Verdeutlichung. Wenn Sie in den 60er Jahren geboren sind und Sie noch rückerinnern, was ich so vielleicht vermute, noch weiter, dann erinnern Sie sich noch an Winter, die eine folgende Frequenz gehabt haben. Es gab 60er Jahre 4 bis 6 kalte Winter, sehr kalte, schneereiche Winter, selbst hier im oberrheinischen Tiefland und vielleicht 1, 2 milde Winter. Und dieses System hat sich heute verschoben. Heute haben wir pro Dekade eher 4 bis 6 milde Winter und noch 1 bis 2 kalte Winter, schneereiche Winter, wie wir es auch gerade erlebt haben. Das heißt, wir erleben im Grunde nicht ein neues Klimaregime oder Klimasystem, auch Quatsch, wenn irgendwelche Leute sagen, das Klima mediterranisiert sich, sondern wir erleben einfach eine Veränderung der Frequenz und des Taktgefüges. Und deshalb gilt eben beides. Wir erleben ein neues, wenn wir das in der Summation sehen, ohne dass das Einzelelement eine andere Struktur bekommen hat. Bezogen auf die Katastrophen müssen wir aber sagen, dass viele der voreilig als neu einzigartig und noch nie dagewesen deklarierten Ereignisse halt ihre historischen Vorläufer haben. Das gilt in beide Richtungen.
Sie haben die letzte Frage.
Das soll auch eine etwas allgemeinere Frage sein. Es wurde ja sehr zu Recht betont, dass die Unterscheidung zwischen Man-made Catastrophe und Natural Disaster sich verwischt, eigentlich aufgelöst hat. Und das entspricht ja auch einem theoretischen Nachdenken über diese Fragen, wie sie zum Beispiel Bruno Latour mit seiner sehr inspirierenden Schrift Wir sind nie modern gewesen befördert hat, wo er sagt, die Moderne beruht ja darauf, dass sie dauernd Natur-Kultur-Hybriden hergestellt hat. Also Elektrizität ist eben Übersetzung eines kulturellen Konzeptes in Natur und umgekehrt, die Natur wird kulturalisiert. Also wir haben hier permanente Vermischungen vor uns. In den Diskursen wird das dann wieder gereinigt. Wir haben dann wieder klare Unterscheidungen Kultur-Natur. Also ein merkwürdiger Verwischungs- und gleichzeitiger Trennungsvorgang. Jetzt meine Frage dazu wäre die, wie verhält sich eigentlich die Wissenschaft zu Bereichen, wo wir dieses Nachdenken und dieses Forschen schwierig anstellen können, weil die Gesellschaft selber eigentlich davon ausgeht, dass die geheim sind. Also wir haben eine sehr starke Aufrüstung im Bereich der Nuklearwaffen gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da wurden so Overkill-Kapazitäten gebildet und diejenigen, die was daraus gemacht haben, das waren ja die Literatur, die Fiction. Die haben dann Doomsday-Machines sozusagen fiktional hergestellt. Die haben auf interessante Weise gezeigt, wo das enden könnte. Aber gleichzeitig hat die Wissenschaft eigentlich immer sehr beschränkte Forschungsmöglichkeiten gehabt, weil man ja nicht einfach hingehen kann und sagen kann, so was macht ihr? Was sind die neuesten Generationen von Bomben, die ihr jetzt gerade entwickelt? Das ist ja irgendwie einem Geheimhaltungs fast Deckel unterzogen und da gibt es dann wieder Möglichkeiten mit Verschwörungstheorien, mit irgendwelchen unbehaupteten Annahmen, irgendwelche Vorstellungen zu entwickeln. Also meine Frage wäre die, wie verhält sich die Wissenschaft, die Forschung machen will, die auf Daten angewiesen will, die zum Beispiel ein Klimahistoriker jetzt eben aus unterschiedlichsten Quellen zusammenpuzzelt und dann kann man was draus machen, man kann diese Kurven darstellen. Wenn wir in Bereiche reinkommen, die einfach sozusagen diesen Verwischungen unterliegen und wo vor allem dann die Literatur, die Fiction, irgendwelche fantastischen Geschichten daraus konstruiert hat, wo wir aber tatsächlich empirisch so in einer völligen Grauzone drin sind. Ja, wer weiß eigentlich, wie sich jetzt mittlerweile alle diese U-Boote, die da tagtäglich rumkreisen, wo man in den 60er Jahren weiß, dass es da paar Mal Grenzsituationen gab, dass keines irgendwie tatsächlich in Aktion versetzt wurde. Also da gibt es sehr spannende Forschungsergebnisse dazu. Also was wäre da Ihr Ansatz? Wie soll sich Wissenschaft zu solchen Bereichen verhalten?
Wer hat das Wort zu antworten? Nur sozusagen von wissenschaftstheoretischer Seite. Ich habe oft diese Diskussion also mit meinen Kollegen von der Naturwissenschaft gehabt und da wurde also schon vor 20, 30 Jahren immer wieder betont, dass es gerade in dem Fall, den Sie angesprochen haben, nämlich die militärische Forschung, es den Unterschied von offener und sozusagen geschlossener Literatur gibt. Offene Literatur, das kann man überall nachlesen, in Statistiken und so weiter, wie viel an Potenzial vorhanden ist und so weiter. Und selbst da ist es so gewesen, dass die Öffentlichkeit erkannt hat, dass alles das, was man an Waffen und vor allem nuklearen Waffen und so weiter schon fertiggestellt hat, zur mehrmaligen Vernichtung der Menschheit ausreicht. Ne? Und da braucht man dann eigentlich keine Science Fiction, die auf diese Gefahr hinweist. Es ist im Grunde genommen, also für die Wissenschaftler, mit denen ich auch gesprochen habe, ist das sozusagen ein Missbrauch ihrer Erkenntnisse, die aber ihnen aus der Hand genommen werden. Alle Naturwissenschaftler haben sich immer wieder beklagt, dass auch Leute, Chemiker, die in der Industrie gearbeitet haben, dass sie sozusagen auf dem untersten Entscheidungslevel liegen. Wer das bestimmt, ne, sind eben die, das wirtschaftliche Management, ne, oder das Militär. Ne. Und es wurde also mit Recht also diese moralische Frage gestellt, lässt sich ein Wissenschaftler, vor allem ein Naturwissenschaftler, missbrauchen in dem Sinn, weil er eben vom Militär oder von pharmazeutischen Firmen und so weiter eben Gelder bekommt, ne? und Forschungsgelder auch bekommt. Ne? Und die Frage ist also, die also von den meisten Wissenschaftlern, die ich kenne, eben so beantwortet ist, wir dürfen das nicht machen. Wir dürfen unsere Erkenntnisse sozusagen nicht preisgeben, ne, für eben wirtschaftlichen Aufstieg und so weiter. Und sei es, dass man damit eben auch Forschungen finanzieren könnte und nur dem Forschungsdrang ergeben ist, wenn man eben auf diese Art und Weise die Forschungsergebnisse missbrauchen kann. Und das ist immer, zunächst einmal war ja so die Idee wertfreie Wissenschaft, ne? Aber das ist eine totale Illusion, ne? Wie eigentlich auch jeder Naturwissenschaftler, wobei das ja vor allem für die Naturwissenschaften gegolten hat, eigentlich die Erkenntnis gewonnen hat, es gibt keine wertfreie Wissenschaft, ne? Das wird alles verwertet. Ne?
Ich fühle mich angesprochen auch wegen der Fiktion und der Fantasie, die ja offenbar eine andere Form der Erkenntnis ermöglicht. Also wenn ich das jetzt sozusagen richtig entnehme aus deiner Frage, ist es ja eigentlich auch so, dass gerade dort, wo es Lücken, Leerstellen gibt in den Diskurssystemen, die, wenn wir jetzt die Unterscheidung von Herrn Leonhard nochmal aufgreifen, eigentlich auf nicht mehr auf Teleologie, Theologie unbedingt abgehoben sind, sondern zunächst mal auf Kausalität, vielleicht auch auf eben jetzt dann auf Kontingenz, dass es immer Lücken gibt in diesen Diskurssystemen und dass dort offenbar die Fantasie eintreten kann oder eintreten darf oder sogar eintreten muss. Und die Tatsache ist ja wirklich, dass es eben eine große Zahl von Katastrophenromanen gab, natürlich auch andere Gattungen, Katastrophenfilme heute Abend, die prägen unsere Wahrnehmung von realen Vorgängen durchaus vor, über 9-11 und die Türme, die schon vorher in den Filmen gefallen sind, brauche ich auch nicht zu reden. Also die Szenarien etwa eben der postnuklearen Apokalypse, die sind in der Literatur der 70er, 80er Jahre durchaus verbreitet und ich würde doch auch sagen, die haben einen gesellschaftlichen Effekt gehabt. Ich denke, dass gewisse Elemente der Friedensbewegung sich inspiriert haben, zumindest an dieser Vorstellung, aber dass das nicht unbedingt sozusagen jetzt im direkten und damit meine ich wieder im kausallogischen Sinn einrücken kann in eine Kette von Wahrscheinlichkeit, sogar im Sinn der Prognose, das ist auch klar. Und ich würde mich sogar fragen, das wäre jetzt sozusagen mein Postulat von der Literatur oder von der kulturellen Seite her, eben François Walter hat am Anfang jetzt noch moniert, man müsse diese Quellen vielleicht einbeziehen, vielleicht sind sie tatsächlich Quellen, vielleicht sind sie aber nicht nur historische Quellen, sondern sie schaffen eben eine andere Form von Wirklichkeit, also ob man in dieser Kette von Teleologie, Kausalität, Kontingenz, vielleicht sogar auch noch die Fantasie einrücken dürfte.
Ja, ich würde nur eine Bemerkung machen, weil das, glaube ich, da passt. Was wir heute Nachmittag doch sehr schön gesehen haben, ist, wie stark Literatur und Kunst im Grunde genommen als ein Möglichkeitsraum fungieren kann. Und Katastrophen haben ja immer sehr viel mit dem Denken in Möglichkeiten, also bis sozusagen bis zur Grenze dessen, was noch gedacht werden kann, zu tun. Und wenn wir kontrastieren, was Herr Perron aus der Sicht etwa der Rechtswissenschaft gesagt hat, und das kontrastieren mit dem, was in der Literatur, in der Kunst möglich ist, dann glaube ich, kann man erkennen, wo die in gewisser Weise aufschließende Funktion dieser Möglichkeitsräume besteht. Es hat etwas mit Möglichkeitsbewusstsein zu tun. Katastrophen, die Art und Weise, wie wir über Katastrophen denken, wie wir sie uns ja möglich denken, wie wir sie imaginieren, wie wir über sie sprechen, hat etwas mit Möglichkeitsbewusstsein zu tun. Und da würde ich den besonderen Ort von Fiktion, Literatur und Kunst sehen. Das ist nicht das Ende der Katastrophen, aber es ist das Ende des Frias Symposions über Katastrophen. Bevor ich zu einem abschließenden Wort des Dankes nochmal an Herrn Auer gebe, möchte ich Sie aber darauf hinweisen, dass Sie mit dem Frias zusammen heute Abend entweder in die Luft gehen können, zusammen mit Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg in dem berühmten Katastrophenfilm Airport, oder wenn Ihnen das noch nicht gereicht hat, können Sie das flammende Inferno zusammen mit Steve McQueen, Paul Newman, William Holden und anderen betreten. Das heißt, Sie können die Erfahrung der Fiktion und der Möglichkeitsräume aus dem Blick der 70er Jahre heute Abend im kommunalen Kino ab 19.30 Uhr fortsetzen. Dazu sind Sie alle eingeladen. Es gibt immer noch ein schrumpfendes, aber immer noch existentes Kontingent von Karten. Ich möchte, bevor Herr Auer noch etwas zum Abschluss sagt, ausdrücklich nochmal im Namen von Herrn Elvensburg den Mitgliedern dieses Podiums danken für faszinierende Papiere aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven. Mein Dank also nochmal an François Walter, an Peter Utz, an Erhard Oeser und Rudika Glaser. Bevor wir für Frias allgemein applaudieren, finde ich, haben diese vier nochmal einen Applaus verdient.
Endlich werde ich Sie sofort in den klimaerwärmten Freiburger Mai-Sonnenschein entlassen. Aber natürlich, keine Konferenz hört ohne Dankesworte auf. Die müssen auch heute kommen. Und natürlich haben Sie sich verdient, die Sie noch ausgeharrt haben und jetzt noch da sind, im Publikum auch mitdiskutiert haben. Noch mehr natürlich danke ich unseren 4x4+2, 18 Vortragenden des gestrigen Tags, des vorgestrigen Abends und des heutigen Tags. Herzlichen Dank, teilweise in Absentia, teilweise in Präsentia. Naja, und dann können Sie sich vorstellen, jede Tagung, die so völlig reibungslos, glatt und ohne Zwischenfälle funktioniert hat, eine ganze Menge an Leuten im Hintergrund, die daran mitgearbeitet haben, ganz viele von den Mitarbeiterinnen, die draußen an der Rezeption waren und bei den Kaffeepausen beschäftigt waren, hier an der Technik gesessen sind. Ganz besonders danke ich unseren simultanen Dolmetschern da hinten, die auch immer noch ausharren. Die vier Personen aus der Frias-Verwaltung, die für diesen absolut, naja, gewohnt professionellen, muss ich sagen, Ablauf verantwortlich waren, die will ich doch gerade noch nach vorne bitten, damit sie ein kleines Blumensträußchen von uns bekommen. Das sind Hanna Mühlbauer, ich hoffe, Sie sind noch da, Karin Buntschu, Alexis Heed und Anna Ertel ist auch noch da. Kommen Sie kurz nach vorne. Weitere Erlebnisräume tun sich, wie gesagt, heute Abend eventuell noch auf.